ARD. Talk mit Tees.
Dann wurde es dem dicken Pony aus der Eifel zu blöd und dann habe ich ihm ohne krummen Hintergedanken einfach nur gesagt, ich fange mal mit 80 Euro an. Selbst wenn Leute bei mir reinkommen und nicht handeln, ich sage jetzt mal, da steht jetzt ein Puffi drauf und die legen einen Puffi hin. Dann sage ich, was stimmt mit dir denn nicht? Ich sage immer, mein Hof, das ist meine heile Welt. Da hier wird keine Gender und sonstigen Dress. Das ist so meine heile Welt. Da kann man noch laufen, wie man will. Ich kann über mich selber lachen und ich nehme mich auch nicht für wichtig. Und wenn du dich nicht wichtig nimmst und über dich selber lachen kannst, ist die Welt in Ordnung.
Guten Tag. Mein Name ist Christian Thees und in dieser Folge freue ich mich auf Waldi Lenartz. Und Waldi ist Kult. Er ist seit der ersten Folge als Händler bei Baris Ferraris dabei. Es gibt ja von ihm immer dieses typische Startgebot zu hören von 80 Euro. Das hat ihm den Spitznamen 80 Euro Waldi eingebracht. Ansonsten betreibt er ein Antiquitätengeschäft mitten in der Eifel, wo er den BesucherInnen gerne Anekdoten aus seinem Leben erzählt, die er mittlerweile aber auch in seinen Antiquitätenkrimis verarbeitet. Außerdem hat er eine eigene sechsteilige Doku im ZDF bekommen und dort erlebt man ihn wirklich authentisch mit seiner amüsanten, polternden und manchmal auch leicht ruppigen Art, unter der er sehr erfolgreich einen Haufen Wärme versteckt. In diesem Podcast erzählt er ganz konkret von der Situation, die ihm seinen Spitznamen und mittlerweile auch Künstlernamen eingebracht hat. Der steht sogar so im Pass mittlerweile. Es war richtig schön, ihn auch ein bisschen herauszufordern in diesem Gespräch mit ein paar Nadelstichen oder einer kleinen Aufgabe, den Anfang für eine Geschichte zu entwerfen. Ich habe mir gedacht, der Waldi will gefordert werden. Seine Holde, wie er seine Partnerin nennt, die mit ihm zusammen den Antiquitätenhandel auf dem Hof in der Eifel in Krekel schmeißt, bezeichnet ihn als chaotisch. Ich hatte deshalb schon befürchtet, er würde zu spät kommen. Aber wir haben uns in Köln getroffen. Er war rechtzeitig da. Nur nicht rechtzeitig genug, um noch eine Zigarette schnell zu rauchen, nach der er süchtig ist. Wir sind dann also direkt im Studio des WDR in Köln hochgegangen in die zweite Etage, weil die erstmal gleich das Fenster untersucht, ob es sich öffnen lässt im Studio. Dem war so. Er durfte sich dann noch einmal mit dem Oberkörper nach draußen gelehnt, über die Fußgängerzone von Köln sozusagen eingönnen. Und auch da hast du sofort seinen Drang gespürt, die Menschen unterhalten zu wollen, indem er nämlich gleich sagte und rausrief, hallo, hier ist der 80 Euro Waldi. Aber ich glaube, es hat ihn keiner gehört. Und dann folgte eine Stunde ohne zu rauchen. Auch das kommt so gut wie nie vor. Aber er hat sich sehr gut geschlagen, wie ihr jetzt hört. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR 3.
Waldi Lenartz ist da.
Ja, 80 Euro, Waldi, kennen Sie mich eher.
So, hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Wann war der Augenblick, als du das allererste Mal 80 Euro gesagt hast?
Ja, also es gibt für mich nichts Schlimmeres wie Klauen und Arroganz. So, also ich gönne jedem sein Geld. Ich habe ja auch Kunden, die sind so weit von frisch. Wenn die reinkommen, dann sind die genauso wie du und ich. Aber es gibt ja auch Leute, meistens haben sie sogar geerbt, die dann einen auf dicke Hose machen wollen. Die kriegen bei mir gar nichts, dann ist alles reserviert, weil so arrogante, die will ich gar nicht bei mir im Laden haben. Und wo Baris Ferraris anfing, ich glaube, der dritte Fall war einer der ersten Fälle, ja, da kam halt ein Typ rein, der sich unheimlich wichtig fühlte, sage ich mal ganz vorsichtig. Und wo der reinkam, da wusste ich schon, wir werden keine Freunde. Und da er sich aber so wichtig hielt mit seiner Kaminsuhr, die ja auch wirklich nicht schlecht war, okay, also Wert 2, 2,5, stellte der da den Wecker da auf die Theke mit einem Blick, da habt ihr so oder so kein Geld für. Und durch seine Wichtigkeit, die er da an den Tag gelegt hat, und wir hatten ja alle vom Fernsehen her ja keine Ahnung, hat sich erstmal keiner was gesagt. Und dann wurde es dem dicken Pony aus der Eifel zu blöd und dann habe ich ihm ohne krummen Hintergedanken einfach nur gesagt, ich fange mal mit 80 Euro an. Okay. Er ist ja völlig ausgeflippt. Wolfgang ist ja unser Charmanter, der hat dann die Kurve gekriegt und hat dann die Uhr auch gekauft.
Okay, für wie viel? Auch für zwei?
Knapp 2000.
Okay, also richtig.
Und so habe ich meinen Freund Lichter kennengelernt. Der Typ war noch nicht draußen. Kam der Lichter rein und sagt, Eifler hast du so noch alle. Wie kannst du bei einem 2000-Euro-Teil mit 80 Euro anfangen? Und dann habe ich gesagt, hast du mal geguckt, wie wichtig der Pfiffi sich hält. Und ich habe ihm noch gesagt, weil er so, ich war ja für ihn, der hat ja richtig die Welle da gemacht. Und ich habe ihm nur gesagt, ich habe hier nicht gesagt, dass der Prügel nur 80 Euro wert hat. Ich habe nur gesagt, ich fange mal an mit 80. Da ist die Marke quasi erfunden worden, weil alle, die mir unsympathisch waren am Anfang, habe ich die 80 Euro rausgeprügelt.
Und hast du dich unbeliebt gemacht jetzt auch schon? So, also außer
aber
beim
ich bin
Horst.
Im
aber der Horst kann ja eigentlich nicht böse sein.
Nein,
oder?
Der Horst also, hat das nur, weil, das so haben wir uns gesagt. Ja kennengelernt. Und ja, und dann bin ich am Netz zerrissen worden, rauf und runter, wegen meinen 80 Euro. Und manchmal kam der Lichter dann hoch und sagte, Waldi, behalte Nerven, ich hab unten eine Oma sitzen, die hat jetzt schon Angst hochzukommen. Und nach einem Dreivierteljahr wurde das gesellschaftsfähig. Mhm. Da hat also fast der Dümmste kapiert, dass ich ja nur anfange mit 80. Und dann habe ich meinen 80-Euro-Schein gebaut, dann kam T-Shirt. Dann mussten wir es schützen lassen, weil einer meine T-Shirts nachbauen wollte. Und heute steht sogar bei mir im Ausweis drin, ist jetzt offizielle Unterschrift 80 Euro.
Wie leicht ist es, sich sowas als Künstlername eintragen zu lassen?
Also, das ist schwierig. Du musst es also wirklich erstmal patentieren lassen, also schützen lassen.
Ja.
Dann wird das ja ein halbes Jahr öffentlich gemacht. Da kann jeder Fifi sagen, nee, ich bin der 80-Euro-Waldi. Und wenn das dann das halbe Jahr kein Einspruch ist, dann kriegst du die Urkunde, dann ist das ja für 10 Jahre geschützt.
Mhm.
Und ich hatte meinem Anwalt, wir hatten eine Geburtstagsparty, ganz stolz meine Urkunde, dass meine 80 Euro, weil die jetzt geschützt sind. Und dann sagte er, wenn du jetzt clever bist, gehst aufs Amt und guckst, dass das in den Ausweis reinkommt, weil dann ist es Lebzeiten geschützt. Ja, ich meinen Schein geholt und bin auf das Amt gegangen, sag ich, hier bin ich bin Künstler, ich male. Ich bin im Fernsehen, ich habe mal das Ding schützen lassen, warum steht das nicht bei mir im Ausweis drin? Und da sagten meine Mädels, wir wissen gar nicht, wie das geht. Ja, sag ich mal, ran an die Tasten.
Mhm.
Und durch dieses Schützen lassen, also durch dieses halbe Jahr Einspruchfrist, das reicht dem Amt, weil jetzt ist es Lebzeiten geschützt. Deswegen musst du dir das erstmal schützen lassen. Jetzt bin ich natürlich stolz wie Bolle. Weil jetzt steht es im Ausweis unter Künstlername 80 Euro.
Oh. Wie ist es, wenn ihr bei Baris Ferraris, wenn ihr merkt, ach guck mal, der andere möchte das Objekt gerne haben. Ich möchte das auch haben, aber er möchte das noch lieber haben. Wie bist du?
Ja, also
gönnst
ja
du
so.
Ihm das dann? Oder
ja,
geht's
nee,
da
wir
ein
haben ja
letzten?
Richtige Reibereien bei uns und das ist halt so. Jeder hat ja so sein Spezialgebiet, ja. Was er gerne hat. Das heißt, wenn ich nach vorne gehe und sage, der Prügel geht in die Eifel, ist das ja eine Kampfansage an alle, ich will das haben. Wenn jetzt mir einer das Ding aber hochjubelt, nehme ich natürlich Rache, wenn der was haben will. Und das sind natürlich diese Reibereien, wo alle drauf warten, dass es dann explodiert. Und dann gibt es aber wirklich auch Sachen, wie jetzt, wenn jetzt ein Unikat kommt und da sind dann 3, 4, die da drauf bieten. Irgendwann hast du ja, sag ich mal, die Grenze erreicht, was des Wertes dieses Teil gibt. So, ich sag mal, das Ding ist 3000 Euro wert. Jetzt bist du bei 3,3 und dann geht's gar nicht mehr ums Objekt. Das haben wir auch schon öfters gesagt. Jetzt geht's nicht mehr ums Objekt. Jetzt geht es drum, Wertkrit. Dann musst du Arsch in der Hose zeigen. Dann kann so ein Teil auch mal ein Tausender teurer werden, wie es eigentlich wert ist. Und das sind dann so unsere Reibereien, wo aber keiner dem anderen böse ist oder so. Ja. Das gehört halt dazu.
Bleibst du auf den 1000 zu viel bezahlten Sitzen am Ende oder kriegst du es dann trotzdem verkauft?
Ja, dann, also meistens, wenn wir uns um einen Teil zanken, dann geht die Presse ja drauf. So, dann geht das in die Presse rein.
Stimmt.
So, und wenn jetzt ein Sammler kommt, ich sage jetzt mal der Kopfhörer hier, der ist jetzt 500 Euro wert. Der Sammler weiß ja auch, dass das Ding nur 500 Euro wert ist. Jetzt schreibe ich da 900 dran. So, und das ist dem Sammler dann das wert, weil es A, der Kopfhörer aus der Sendung ist, das ist der Mehrwert. Und wenn wir uns damit dreimal noch da drumherum geprügelt haben, dann bezahlt er auch die 900, weil es ja halt was Besonderes ist.
Meldet sich auch oft nach Ausstrahlungstermin dann auch am nächsten Tag gleich jemand und sagt, du hast schon das in der Sendung gekriegt, habe ich Interesse dran. Das gibt's schon.
Das gibt's viel.
Neulich ein Bekannter von uns, es war an der Ostsee, aber der war bei euch. Es war allerdings im Oktober und es war neulich vor ein paar Wochen im Fernsehen. Und es war so ein großer alter Getränkeautomat. Und er wusste nicht, wer ihn erworben hat. Und da habe ich gedacht, das ist aber eigentlich so ein Ding, so das wäre was für Waldi. Ja. Aber du erinnerst dich nicht, oder?
Nee.
Nee, okay, dann war es irgendwie so eine, also
ja, wir haben ja zwei, drei Leute, die gerne Automaten oder Emaille-Schilder kaufen.
Richtig.
Und der Sender platziert ja auch die Händler so, die wissen ja, was kommt, wir wissen ja nicht, was kommt. Und wenn jetzt Emaille-Schilder oder so, dann werden wir auch so gebucht, dass dann auch die richtigen Vögel da an der Theke sitzen, dass das Ding dann auch richtig scheppert.
Das stimmt. So, und dann wandert das auf deinen Hof.
Ja.
Den hast du in der Eifel, 800 Quadratmeter großer Laden, mit Kaffee dabei.
Ja.
Du empfängst
den ganzen
deine,
Blödsinn, den ich mache.
Mit den ganzen Trödel-Liebhabern, die da so vorbeikommen.
Ja, wir machen ja auch
Schätztag. Wie oft habt ihr Schätztag?
Dreimal im Jahr.
Also ja, gar nicht so viel. Eigentlich.
Nein, aber wir machen ja so Großveranstaltungen. Ich mache jedes Jahr Harley-Treffen, wenn schönes Wetter ist. Da sind dann 1200 Mopeds auf dem Hof.
Hast du eine Harley?
Ich habe auch eine Harley, weil ich in einem Club drin bin, in einem Motorradclub. Die hatten mich mal gebucht. Also ich habe ja gar keinen Motorradführerschein. Die hatten mich gebucht für einen guten Zweck. Und da geht es, also der Club macht seit 20 Jahren, so für behinderte Kinder machen die Ausfahrten und so. Das haben die sich auf die Fahne gestellt. Und unser Horst, unser Urpräsi, der hat sogar Bundesverdienstkreuz gekriegt. Und dann bin ich einmal mitgefahren mit dem Sprinter. Da sag ich, das geht ja nicht. Und dann, weil das aber die Kohle auch 1:1, dann, da gibt es keine Betriebskosten und so. Das geht immer 1:1 an die Leute. Und da habe ich gesagt, dann muss ich mir irgendein Moped kaufen, was ich auch mit Klasse 3 fahren darf. Und das sind diese Service-Trikes, die haben dann hinten zwei Reifen. Und da ich mir keinen Reiskocher kaufen konnte, weil ich ja Harley-Treffen mache, musste natürlich auch eine Harley sein, weil sonst muss ich meine eigene Karre vom Hof fahren. Und so ist das zustande gekommen. Und dann fahren wir wirklich mit behinderten Kindern oder auch Erwachsenen, dass die auch mal auf dem Motorrad kommen, so Ausfahrten. Also war mega. Hatten wir auch letztes Jahr auch bei mir auf dem Hof. Und dann stehen dann, die eine Tour fährt, die anderen haben einen Helm in der Hand. Und wenn die dann wieder zurückkommen, da siehst du eine Freude und das ist halt das Schöne.
Der Horst ist aber nicht der Horst Lichter, euer Chef.
Doch, der Horst ist mein Chef.
Ist sogar, nee, aber auch der Harley.
Nein.
Das ist ein anderer Horst, ne?
Das ist Horst Sommer.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob...
Unser Hotte ist aber mein Chef bei Bares Ferrari.
Ja, das ist schon klar. Aber ich wusste nicht, ob der eine Harley fährt.
Der Horst hat so viel Motorräder und Autos. Und das ist ein riesen Sammelgebiet für ihn.
Ich fand's ja wirklich einen krassen Dschungel, den man da sieht, bei dir in der Doku. Dein Antikladen.
Ja,
mit diesen... Ich glaube, 500.000 Gegenstände.
Ja, locker.
Ich habe fast ein bisschen Beklemmung bekommen, als ich das gesehen habe. Wie geht es dir zwischen diesen, wir reden von 500.000 Gegenstände und mehr?
Ja, gut, das ist auf 2 Etagen.
Ja. Und, alles Liebe, einfach nur Liebe und Zuneigung und Wärme.
Ja, und ich weiß auch, wo alles ist, also jetzt nicht jedes Gäbelchen.
Ja, bis auf die Ritterrüstung natürlich, da wusstest du das nicht.
Die ist ja verkauft worden. Und nein, ich lebe ja damit. Und das Schöne ist, du kannst einen Antikladen machen, quasi wie eine Galerie. Dann hast du ein Viertel der Teile. Ja, dann ganz edel da in den Vitrinen und so. Ja, das ist so dann für die Hochgestochenen. Und es gibt aber dann auch Läden, wo du wirklich stöbern kannst. So, und das ist das für mich. Die Leute sollen stöbern können. Und was ich mir schon immer, auch vor dem Fernsehen schon auf die Fahne geschrieben habe, ich habe Sachen für 5.000, 6.000 Euro, aber ich habe auch Sachen für 3-4 Euro. Mhm. Bei mir kann also wirklich die ärmste Socke reinkommen, trotzdem was kaufen und gehört genauso dabei, als wenn ein Unternehmer kommt und was für 3.000 kauft.
Aber die allerärmste Socke,
Bin ich.
Nee. Allerärmste Sorge ist die, die staubwischen muss.
Ja, das ist ja,
also,
du kriegst das ja so oder so nie ganz sauber. Wir saugen einmal die Woche, jetzt durch die ganzen Leute wird ja viel Dreck reingetragen. Aber durch dieses Umräumen, wenn was verkauft ist, kommt ja wieder was Neues hin. Dann musst du auch mal umstellen, weil in diese Ecke nur der Schrank passt. Man muss die halbe Ecke umräumen und dadurch bist du immer mit den Sachen dran. Und dann werden die Sachen wieder sauber gemacht und dann ist das gut.
Ist die Wurstmaschine schon weggegangen? Die du für 20 Euro angekauft hast.
Angekauft, aber für 100 wollte ich die ja versteigern.
Ach, verstehe.
Und die habe ich noch.
Aber du kaufst denn auch wirklich manchmal Zeug, obwohl du es eigentlich nicht brauchst und du weißt es auch, aber du kaufst
ja,
es trotzdem.
Es
einfach
ist ja
nur
so.
Aus Liebe zum Kunden.
Ja, also wenn derjenige dir sympathisch ist, kaufst du auch Sachen, die du nicht haben willst. Aber wir haben damals, die Stammmannschaft, wir haben gesagt, wir kaufen alles, wenn der Preis einigermaßen stimmt. Da ich aber ja mit meinen 80 Euro die Klappe aufgerissen habe, kaufe ich heute Sachen für 80, die sind keine 30 Euro wert. Ich habe auch schon das eine oder andere Dreck in den Container geworfen, aber das gehört halt dazu.
Ich mochte ja Sonja,
ja,
die wir ja in der Doku dann auch sehen. Und Sonja ist wirklich ein Chef. Ne? Also,
ja,
also
die sagt schon, was sie will.
Ist Sonja die erste Frau in deinem Leben, die dich im Griff hat?
Ja, im Griff würde ich jetzt nicht sagen.
Ich würde
schwierig.
Schon sagen, dass sie dich
aber,
im Griff hat.
Aber sie ist nah dabei. Aber das ist so. Ja, wir machen das jetzt zusammen. Du kannst das allein so eine Aktion gar nicht machen.
Ja. Wann hast du dich das letzte Mal gegen sie durchgesetzt? Gestern?
Ja, täglich.
Vorgestern?
Was war hier das Letzte? Das war heute Morgen. Sie kann unheimlich schwer aufstehen und da musste sie mal rausprügeln. Also energisch sagen, du musst raus, weil sie muss ja die Kasse machen und normal macht sie die abends. Und da hat sie die heute Morgen gemacht. Und dann muss das ja alles fit sein und da musste sie wohl oder übel auch mal etwas früher aufstehen.
Du hast zum zweiten Mal auch jetzt geschrieben. Es wird nicht nur gemalt. Neue Gattung Antiquitätenkrimis. Du hast diese Gattung letztendlich geschaffen.
Ja, ja.
Also der Eifelkrimi mit noch einer Unterkategorie. In dem Fall Antiquitätenkrimis.
Ja, und da ist es immer besser. Also der Krimi ist authentisch. So ähnlich ist es bei mir passiert. Bis auf den Mord. So. Aber es sind ja Kumpels da drin verewigt und normalerweise ist es gut, wenn man den ersten Krimi liest, weil ja da alle vorgestellt werden. Wie zum Beispiel der Polizist Gunnar. Mhm. Wenn du jetzt den zweiten Krimi liest, dann ist das halt nur Gunnar.
Ja.
So als Polizist.
Ja, der clevere Autor nimmt das ja wieder auf und beschreibt in den ersten drei Seiten genau, was Gunnar ausmacht.
Ja, ja, aber Gunnar ist halt so, ich habe einen Polizist aus Köln. Der kommt immer in die Eifel mit jungen Polizisten, damit die nicht nur Kreisverkehre fahren, sondern auch mal Serpentinen. Und er ist so ein schwerer, also noch ein bisschen breiter wie ich. Und der hat bei mir im Laden mal so einen Messingpott umgeworfen. Das hat gescheppert, als wenn du einen Schrank umwirfst. Und dann habe ich so quer durch die Bude geschrien, auch wenn du Bulle bist, musst du dich auch benehmen. In meinem Krimi, also wenn Gunnar kommt, ist immer eine Spur der Verwüstung. Und ich habe so ein Fenster, wo ich rausgucke. Also das gibt es ja wirklich auf dem Parkplatz. Und wo Gunnar im ersten Krimi schon ankam und steigt aus, kriege ich schon Schnappatmung, weil ich genau weiß, da wo Gunnar herläuft, ist eine Spur der Verwüstung. Und dann hat der Polizist aus Köln mich angerufen und hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass ich Gunnar heiße. Ja, ich sage, ich hätte auch Klaus schreiben können. Und so sind halt viele Sachen, die bei mir auf dem Hof passiert sind, auch wirklich so passiert.
So wie du auch einen Hund wiederbelebt hast.
Ja, also die Story ist aber nicht jugendfrei, was bei mir auf dem Hof passiert ist.
Warum ist die nicht jugendfrei?
Ja.
Hey, wir können über alles reden.
Ja, das ist aber, ich mache es aber mal in einer vereinfachten Form. Ich habe eine gute Kundin. Die hat einen Yorkshire von ihrem Mann bekommen. Die Töle ist mehr tätowiert wie ich. Und der hat die komplette Ahnentafel auf dem Innenschenkel stehen.
Der Hund.
Meine Kundin war, wir hatten Sommerfest, feucht, fröhlich. Und dann ist die umgefallen. Und dann kam ein Kumpel rein. Ich war drinnen am Verkaufen. Waldi, jetzt ist es passiert. Und wir haben noch nie eine Pöpelei, geschweige denn eine Schlägerei bei mir auf dem Hof gehabt. Und ich denke so, jetzt die erste Prügelei, ich lauf raus, liegt sie da auf dem Rücken. Ja, sag ich, warum helft ihr der Alten nicht hoch? Und dann sagt einer, nee, lass sie mal liegen. Die haben ihr auf jeden Fall bis tief in die Mandeln geguckt. Und dann habe ich sie erst mal hochgehoben, habe sie dann denen auch noch in den Arm gedrückt und habe gesagt, ihr lasst die Finger raus, weil ihr Hund lag drunter. So, und dann habe ich den erstmal wiederbelebt, weil der war bewusstlos. Und das war halt die Hommage im Krimi mit der Frau Baronin. Und so sind halt so Sachen, die wirklich passiert sind, umschrieben. Aber deswegen muss man den ersten Krimi eigentlich erst lesen, dann versteht man den zweiten noch besser. Aber die pilgern heute schon zu mir auf den Hof und wollen natürlich das Loch sehen, wo der erste Tote drin lag im ersten Krimi. Das Loch gibt es natürlich auch bei mir.
Und die Doro, die Reinigungsfrau, das ist die Liebesgeschichte ja aus,
genau,
Teil 1.
Aus Teil 1.
Das ist deine Holde, wie du sie immer nennst.
Die dann,
das ist die Sonja,
jetzt auch wieder in Teil 2 drin ist. Genau.
Nimm uns bitte kurz mit in diesen ersten Augenblick, als du die Sonja damals kennengelernt hast. Also, sie war bei dir im Laden.
Ja, die wollten einen Schrank kaufen.
Einen Schrank wollte sie suchen.
Und das war aber, ja, sag ich mal, preislich die untere Kategorie. Und weil sie mir gefiel, habe ich gesagt, so einen Scheiß verkaufe ich dir nicht, wenn, dann kriegst du einen richtigen Schrank. Und dann habe ich ihr einen richtig guten Schrank, aber zu dem Preis von dem, der nicht so gut war, verkauft. Und so fing das ganze Spiel an.
Unter der Bedingung, dass du ihn natürlich transportierst und bei ihr zu Hause aufstellst.
Selbstverständlich habe ich den auch ausgeliefert.
Wer hat wen ums erste Date dann gebeten?
War ich. Ich hatte eine große Klappe.
Ja, klar.
War das so.
Was hast du damals gesagt? Also wie hast du sie eingeladen?
Weiß ich nicht. Ich glaube zum Essen gehen.
Erstmal
die Standard Sache halt. Man war irgendwann mit dem Essen gehen.
Im neuen Fall, da gibt es einen Toten im Brunnen. Das ist ein Brunnen, der dem Trevi-Brunnen nachempfunden ist. Den hast du auch bei dir stehen?
Also ich habe zwei, drei große Brunnen. Einen so mit Statue und so. Aber halt keinen tiefen, weil ja viele Kinder rumlaufen.
Ja.
Aber ich habe richtig schicke Brunnen. Sogar einen Zimmerbrunnen. Den kannst du in der Bude rumlaufen lassen.
Und dieser Trevi-Brunnen ist zum Verkaufen? Oder ist er einfach deine Einrichtung?
Nein, das ist alles zum Verkaufen.
Das ist alles zum Verkaufen.
Alles zum Verkaufen.
Und es ist ja auch wichtig, dass die Dinge möglichst schnell eigentlich wieder verkauft werden.
Ja, das muss sich drehen.
Wenn man jetzt aber im Lager guckt, dann denkt man, okay, bei vielen hat es nicht geklappt, ne?
Nein, du hast natürlich auch Sachen.
Geht ja auch nicht.
Muss man, also ich habe viele Sachen, die, sage ich mal, relativ selten sind.
Ja.
Die musst du auch nicht direkt verkaufen. Weil ein Laden macht es ja auch, die Wertgegenstände, die da drin sind. Und wenn du dann ein paar Sachen hast, die so richtige Highlights sind, wo ein Sammler davor steht, wenn ich die Kohle hätte, würde ich das direkt kaufen, die haben halt die Kohle nicht dafür. Und das macht den Laden aus. Also es gibt wirklich Sachen für 5 Euro und es gibt halt die richtigen Geldkosten.
Dein aktuelles Lieblingsobjekt, das du als erstes retten würdest, wenn das Ganze in Flammen aufginge?
Boah, da hätte ich viele Sachen.
Okay, also es reicht, die Zeit reicht für 2, 3.
Also wenn die Zeit für 2, 3, dann würde ich wirklich dieses Tablett nehmen, was mir sehr wichtig ist, wo ich auch bei Verstehen Sie Spaß hier, wo mein Kollege das da organisiert hat, hier mein Manuel. Die haben mich ja richtig lang gemacht, weil das ist eine, das Tablett hat keinen großen Wert.
Ja.
Ich sage jetzt mal zwischen 80 und 120 Euro. Aber das ist das Tablett von der Mutter vom Horst. Die wollte mal was verkaufen bei Bares Fraß, aber nicht in die Sendung.
Mhm.
Und das habe ich dem Horst abgekauft, das Ding. Er hat das dann auch signiert, dass es wirklich von der Mama ist. Das ist eine Sache, die ich nie verkaufen würde. Und die ich dann auch retten würde vor dem Brand.
Mhm.
Und ich habe 2, 3 Sachen unten im Laden, weil Hans Süper war ein sehr guter Freund von mir, Colonia-Duett.
Ja.
Da hängt auch ein Kalender, der auch bei Verstehen Sie Spaß mit dabei war. Da, die 2 Sachen, die würde ich als allererstes abhängen. Der Rest kann brennen.
Auf dem Kalender ist was zu sehen?
Das ist so ein Jahreskalender vom Hans Süper, aber mir gewidmet. Und das sind Sachen, da kommst du einmal dran und nie wieder. Mhm. Die haben mehr ideellen Wert, wie das die Sache jetzt wert ist, als vom Preis her.
In der Doku sehen wir auch, dass du zu gesanglichen Höhen sozusagen versucht hast aufzusteigen, mit dem Ziel natürlich irgendwann im Kölner Karneval auch mal eine Nummer zu sein.
Das,
ne?
Also,
ja, ich habe es ja gesehen.
Also mittlerweile bin ich schon mal besser geworden.
Wirklich?
Also da muss man wirklich sagen, aber ich war nie ein Sänger.
Aber wer kam denn überhaupt auf diese Idee?
Ja, da jetzt pass auf. Ich wollte...
Wenn wir Reibeisenstimme keinen Ton treffen können. Wer kommt denn auf diese Idee?
Ja, jetzt pass auf. Ich habe als Kind, und wenn du später dann, wo du erwachsen warst und schon mal was getrunken hast, habe ich Bodo Ballermann von Udo Lindenberg gesungen.
Ja.
So, und ich habe eine Kundin, die will immer haben, dass ich das singe bei Geburtstagspartys und halt auch im Sommerfest. Und dann habe ich das auf dem Sommerfest mal gesungen.
Von der Kundin?
Nee, also diesen Bodo Ballermann von Udo Lindenberg für meine Kunden.
Auf ihrem Sommerfest?
Nee, auf unserem Sommerfest.
Ach, auf deinem Sommerfest.
Hildi heißt die Kleine. Und Hildi will immer haben, dass ich das singe. Dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe es dann nüchtern live vor allen Leuten, waren was weiß ich, 1000 Leute, habe ich Bodo Ballermann gesungen. Und da waren ein paar Musiker da auf dem Hof und die haben mir gesagt, das sind doch Freunde, Waldi, das musst du auf CD bringen. Und da habe ich gesagt, weil ich nicht singen kann, wenn ich das mache, dann nur für einen guten Zweck. Und dann hier Manuel, dann haben wir ein paar Sponsoren zusammengesucht, dann haben wir in Eupen Stadion gemietet, sein Sohn hat das Video gedreht.
Ja.
Und dann haben wir Bodo Ballermann nachgespielt. Er ist auch im Video drin. So wie das Lied läuft, haben wir das nachgespielt im Stadion. Udo hat das damals alleine im Stadion gesungen. Und weil die Leute, also hier meine Musiker, aber so einen Spaß hatten in dem Tonstudio, haben die gesagt, boah, Walli, komm, wir machen 2, 3 Ballermann-Hits, dann machst du richtig Kohle. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen, wenn da mal irgendeine Besoffene ist und die zieht mal blank, kann ich beim ZDF antanzen. Also war meine Musikkarriere am Ende. Und dann bin ich morgens drehen gefahren, dann haben sie auf WDR 2 den Typ, der letztes Jahr gesungen hat, den ESC, quasi das erste Mal vorgestellt und auch das Lied gespielt. Und dann habe ich abends ein Video gemacht und habe gesagt, komm, wir sind sowieso immer Letzter beim ESC. Ich werde demnächst den ESC-Song singen für Deutschland.
Ja.
Zumindest in den Vorentscheid.
Was nicht geklappt hat, wie ich jetzt gesehen habe.
Ja, womit ich aber nicht gerechnet habe. Nächsten Tag stand ich in allen Online-Zeitungen. Hm. Dann habe ich meine Musiker angerufen. Ich habe gesagt, wir sind überall in den Zeitungen. Jetzt müssen wir liefern. Dann kam das Lied Margarita. Das durfte ich aber nicht singen, weil es auf Italienisch mal vorgestellt worden ist. Und dann haben wir Englisch ganz neu geschrieben. Und damit habe ich mich vorgestellt. Und dann kam der Raab auf einmal ins Spiel. Und der holt natürlich seine Musiker. Und dann sind wir alle rausgeschmissen worden.
Und was ist jetzt mit dem Song?
Jetzt singe ich Karneval. Jetzt habe ich ja 3 Lieder. Ich habe jetzt noch 9 Song, weil du sollst Minimum so 4 Lieder haben.
Okay. Und also dann wir haben Margarita, wir haben den Ballermann. Den Bodo Ballermann. Singen. Von Udo
darf ich singen.
Okay.
Dann Engelchen und der Rettich-Song.
Der Rettich-Song, okay.
Ja, der kommt jetzt ganz neu nach raus.
Wie lautet die erste Zeile?
Ich nehme meinen Spaten und gehe in den Garten. Heute ist der Rotkohl dran. Den Rest singe ich lieber noch nicht. Es kann nämlich sein, dass das vielleicht verboten wird, weil es eventuell zweideutig verstanden werden könnte.
Entschuldige bitte, so. Verboten im Karneval?
Nein, wie heißt das da, die sowas von? Ja, zensiert im Radio.
Im Radio.
Also Radio Pullheim, das weiß ich, die würden da doch in voller Länge spielen.
Ja, aber da hast du Beziehung, das ist dein Kumpel Manuel.
Ja, der sitzt hier neben uns. Das heißt der Manuel und mein Podcast-Kumpel.
Das erste Mal bist du mit Margarita aufgetreten,
ja,
auf einem Schiff.
Ja, auf einem Schiff.
Auf dem Rhein, ne, so ein schön, oder war Rhein, ne?
Ja, dann ist der Theo Schäfgen, der ist bei den fidelen Zunftbrüdern, ist der Präsi, und der arbeitet auch mit so einer Schiffsgesellschaft zusammen. Und da habe ich dann auf diesem Schiff Margarita gesungen. Da musste ich sogar einen Anzug anziehen und Lackschüchen anziehen, weil mein Ricardo in diesem Auftritt auftreten wollte.
Dein Musiker, der dich begleitet, der das Ganze mit dir auch aufgenommen hat,
ja, ja.
Der Italiener. Und du hattest aber richtig Muffen, oder? Das war nicht gespielt.
Nein, weil, pass auf, ich mache zwar viele Sachen, die ich nicht kann, mache trotzdem, aber so singen, da habe ich wirklich, also da, ich habe kein Lampenfieber. Du kannst mich jetzt irgendwo hinstellen, bei 1000 Leuten mache ich meinen Blödsinn, alles okay.
Ich hatte schon kurz, als du gerade nur eine geraucht hast, hier, wir haben ein Fenster aufgemacht, auf die Fußgängerzone runter, von Köln. Und ich habe wirklich kurz gedacht, jetzt, bevor wir anfangen, jetzt gibt es wirklich ein kleines Konzert.
Ja, nee,
um
Gottes Willen.
Hallo, hier ist der Waldi.
Aber dieses Singen, das ist halt, das war noch nie meins. Aber jetzt langsam habe ich mich dran gewöhnt. Im nächsten Jahr ist Besserung, weil dann bin ich so weit, dass ich dann locker fluffig, dann habe ich auch kein Lampenfieber mehr. Aber das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich Lampenfieber hatte.
Ja.
Vor wildfremden Leuten da rumzugurken.
Du hast aber kein Gesangstraining genommen, oder?
Nee.
Also du hast nur Aufwärmübungen mit Tischtennisball und Korken oder was man
furchtbar, dieser. Das hat der Ricardo erfunden. Das habe ich direkt sein lassen.
Aber funktioniert doch, dann rutscht die Stimme so schön nach vorne.
Bei mir rutscht ja nichts. Das ist angeboren. Wie ich rede da. Dann nimmst du keine Tennisball oder Tischtennisball. Da.
Aber das wäre total interessant, einfach zu sehen, was würde passieren, wenn du Gesangsunterricht nimmst.
Da habe ich ja keine Zeit für.
Ja, wirklich?
Aber ich sage immer so, wenn du Herbert Grönemeyer hörst, ne, den versteht keine Sau, weil der nuschelt ja auch. Also ich bin jetzt kein Herbert Grönemeyer, aber dann verzeiht man mir das auch, wenn ich nicht singen kann.
Du bist eine Frohnatur. Das ist du auch schon so auf die Welt gekommen, oder?
Ja.
Wie waren deine Eltern? Man denkt sofort witzigerweise immer an den Vater erst als Frohnatur.
Ja, mein Vater war richtig streng.
Ach, der war streng.
Aber meine Mutter ging.
Ja.
Aber ich komme ja gebürtig aus Prüm, also die tiefste Eifel. Und als Kind, du warst wirklich Freigänger. Also du hast später deine Hausaufgaben gemacht, wo du in der Schule warst. Früher konntest du Kinder ja auch noch laufen lassen. Wir waren den ganzen Tag draußen. So, du bist dem Dorfpolizisten, waren wir schneller mit dem Fahrrad wie der Alte auf seinem Mofa. Wenn er dich natürlich gekriegt hat, dann hast du auch mal einen Trag Brühe gekriegt. Weil den haben wir natürlich gezankt bis aufs Blut. Du warst da noch frei als Kind. Ich hatte zwar einen strengen Vater, meine Mutter auch, das ging, aber ja, das war noch Freiheit pur.
Ja.
Ich meine, wenn du Scheiße gebaut hast, wusstest du, kriegst du einen auf den Arsch. Die hast du ja schon einkalkuliert, wo die Scheiße noch gar nicht gemacht hast. Und das war aber Freiheit. Und das gönne ich eigentlich jedem Kind. Einfach frei durchs Leben laufen.
Heute geht es vielleicht noch in der Eifel. Möglicherweise.
Ja, in der Eifel geht das noch.
In Prüm geht das noch, ne?
Und ich sage immer, mein Hof, das ist meine heile Welt. Da hier wird keine Gender und sonstigen Driss. Das ist so meine heile Welt. Da kann man noch laufen, wie man will.
Wie gehst du als Frohnatur mit Missgeschicken, mit Pannen um, wenn Dinge mal nicht so laufen?
Ja, das ist ja mein Vorteil. Ich kann über mich selber lachen und ich nehme mich auch nicht für wichtig. Und wenn du dich nicht wichtig nimmst und über dich selber lachen kannst, ist die Welt in Ordnung. Es geht ja nie immer geradeaus. Und dann muss man das halt auch mal. Mir macht das nichts.
Was kann dich aus der Bahn werfen?
Nix.
Gar nichts.
Nö. Gut wie gut. Außer hier, wenn du so einen Kollegen hier hast wie Manuel, der dich dann. Also hiermit verstehen sie Spaß.
Okay,
das war schon eine harte Nummer.
Ich habe es nicht gesehen.
Ja, das hättest du dir mal besser angucken.
Zwei Sätze ganz kurz. Wie wurdest du verarscht? Also es geht um das Tablett, habe ich mitbekommen.
Das Tablett. Wir haben einen Podcast bei uns in seinem Büro, also da, wo wir Podcast drehen. Und er hat auch wirklich eine neue Antenne bekommen. Und hat das dann als Vorwand genommen, dass wir Störungen haben. Und da haben wir zehnmal neu angefangen. Da war auf einmal eine Frau am Telefon. Die kam dann auch noch die kam aus Köln, so hat sie das gesagt. Mhm. Die hat auch gesagt, dass sie in meinem Laden eine Tasche gekauft hat. Und das passte alles, weil die Sonja war nicht da, meine Schwester war da.
Mhm.
Und dann kommt die da rein und hat das Tablett in der Tasche. Jetzt hatte ich ja noch den Kümmel dabei und ich habe gesagt, Mutter, egal, damit gehst du nicht nach Hause. Weil das ja das Tablett vom Horst war. Und dann sollte der Kümmel noch eine Expertise machen. Dem Kümmel habe ich direkt gesagt, halt bloß das blöde Maul, du. Und dann ging das da los. Und wo die zwei dann gemerkt haben, jetzt wird es eng mit Waldi. Ich hatte, glaube ich, 350 Euro schon hingelegt. Und der Kümmel war natürlich auch clever und hat gesagt, du darfst dem Waldi keinen Typ dahin schicken. Der drückt ihm 300 Euro in den, dann schmeißt er den raus. Bei einer Oma ist das schon was anderes. Ja, wo sie mich dann richtig auf 100 hatten, da kam dann der Lichter rein. Und es ist also wirklich so, der Lichter kam rein. Hinter ihm war ein Kameramann, den habe ich ja nicht gesehen. Ich habe nur den Alten gesehen und bin auf den zu, habe den in den Arm genommen, weil das war ja der Einzige, der der Oma erklären konnte, warum das Ding nicht verkauft werden konnte. Und dann habe ich den Horst in den Arm genommen und habe gesagt, du musst mir helfen, die wollen mal dich wegnehmen. Da habe ich natürlich Tränen in den Augen, der Alte hat auch noch geheult. Und selbst bei, wo ich dann bei Verstehen Sie Spaß da war und du hast den Film gesehen, da kam direkt die Emotion wieder raus, weil du dann ja das auch das erste Mal siehst, wie das da alles war. Boah, ich direkt wieder ein Kloß im Hals, da war also gar nichts gestellt. Selbst der Alte hatte noch, der wurde zugeschaltet, weil er keine Zeit hatte zu kommen, selbst der hatte noch die Tränen in den Augen.
Also es hat Spuren hinterlassen bei dir.
Das kann ich dir sagen, das kriegt der Alte noch wieder.
Es ist nicht einfach nur eine lustige kleine Episode.
Nein, das hat mir nicht wehgetan, also auch wenn nicht aufgeklärt worden
ist. Aber wer kriegt's wieder? Im Grunde ist es doch dein Kumpel Manuel.
Ja, der kriegt's auch noch.
Also wieder. Der sowieso.
Alle, die damit zu tun hatten, nehme ich Rache.
Ja, die sind also permanent auf der Hut?
Die sind auf schwer gefährdet. Ich schlage zu, da denken die gar nicht darüber nach.
Wann haben Sie zuletzt vermutet, dass da gerade eine Aktion läuft, eine Racheaktion von
Nein,
dir?
Das ist noch viel zu früh. Ich warte noch.
Okay, ist klar.
Also das dauert Minimum noch ein halbes Jahr. Die müssen sich in Sicherheit. Das soll ja auch richtig wehtun bei den Vögeln.
Ja. Also gut, auch am Detlef hast du dich bisher nicht gerecht. Also er taucht
Nein, noch
auf.
Nein, auch der Horst noch nicht.
Als Kunsthändler Anton taucht er auf,
ja.
Auch im Buch. Aber lieb eigentlich, ne? Also ist jetzt.
Ja, also den.
Also damit, da wischst du ihm keinen aus.
Nein. Das kriegen die am Körper wieder gut gemacht, das sag ich dir. So einfach geht das nicht nur beim Schreiben. Aber beim Kümmelchen war ja auch die schöne Geschichte. Wir hatten die erste Buchlesung und da habe ich dem Kümmel erstmal gesagt, also, dass er der Kunsthistoriker Anton ist. Also der wusste vorher auch nichts.
Hat er sich gefreut?
Ja, ne?
Hat er Vorschläge fürs zweite Buch gemacht, was er gerne sehen würde?
Ich ziehe das ja immer aus meinem Leben raus, so meine Krimis.
Ein Schätztag, und es geht ja auch hier im Neuen um einen Mord am Schätztag, aber am Schätztag im echten Leben geht es gar nicht so sehr um Verdienen, oder?
Nein, also das ist einfach...
Beziehungsweise nicht, also das ist ein Service.
Ja, einfach. Diese Veranstaltung, also wir machen immer, damit die Leute auch wissen, was das ist, wir kaufen ja auch Sachen an, wenn es was Gutes ist, aber... Da ist immer der gute Zweck dahinter. Die Schätzungen sind umsonst. Mhm. Aber dann steht immer irgendeine Spendendose da, wo die dann einen Euro reinschmeißen können für diese Schätzung.
Ja.
Wenn jetzt einer nichts bezahlt hat, gibt ja auch Leute, die haben dann 5 Euro reingetan. Diese ganzen großen Events ist immer nur das Spektakel bei mir auf dem Hof.
Ja.
Das macht den Hof aus.
Ihr hofft natürlich auf diesen einen großen Pfund, der dann vielleicht doch gebracht wird.
Also wir kaufen schon viel an, aber es wird auch immer so angekauft, dass beide zufrieden sind.
Mhm.
Also der Kunde, der das kriegt sein Geld, was das Ding auch wert ist, ein bisschen runter, weil ich muss ein bisschen verdienen, aber was viel wichtiger ist, der Sammler muss was verdienen. Und das ist so eine Mischkalkulation, aber es wird keiner über den Tisch gezogen oder so. Das ist immer wichtig.
Wie gut kannst du handeln?
Sehr gut.
Also, du kannst das. Mir ist das ja so unangenehm. Also ich kann
das gar nicht.
Mir ist es einfach total peinlich.
Nein,
du bist nicht der Typ dafür.
Das ist ja falsch. Also selbst wenn Leute bei mir reinkommen und nicht handeln, ich sage jetzt mal, da steht jetzt ein Fuffi drauf und die legen einen Fuffi hin. Dann sag ich, was stimmt mit dir denn nicht? Du musst ja wenigstens noch ein bisschen handeln. Ja. Weil das Schöne an diesem Handeln ist ja nicht nur für den, der es kaufen will, sondern auch für den Verkäufer. Du kommst ja erstmal ins Gespräch. Mhm. So, wenn die Sympathie stimmt, hast du ja richtig Spaß, beide Seiten. Bei mir ist es aber so, wenn ich jetzt mal über den Flohmarkt gehe, jetzt hast du eine Oma, die hat jetzt eine Sache, die 20 Euro wert ist, und ich schreibe dann 15 Euro drauf. So, dann magel ich die runter auf 8, 9, gib ihr aber die 15. Mir geht es nur um den Spaß.
Um den Sport. Ne? Aber, es ist der Sport, es ist der einzige Sport, den du machst.
Das ist der einzige Sport. Und jetzt ist es aber so, wenn ich aber auf einem Markt rüberlaufe und jetzt hat einer 20 Euro draufstehen und das Ding ist aber 150 Euro wert. Dann gehe ich auch hin, wenn die Sympathie stimmt, wenn dann kommt's Brocken, sage ich gar nichts. Aber wenn die Sympathie stimmt, dann gehe ich hin und sage immer, was stimmt mit dir nicht, mach mal den Preis ab, dann schreibst du mal 100, wenn es 150 Euro wert ist, dann schreibst du mal einen Huni drauf, das ist zu billig. Und dann komme ich nachher noch mal wieder. So, es muss immer fair sein. Das ist das Wichtige.
Also wenn ihr Urlaub macht, du und Sonja, dann irgendwo, wo ein Bazar ist, oder?
Nee, da bist du ja also wirklich mal froh, dass du mal eine Woche nichts siehst.
Okay, wo fahrt ihr hin, wenn ihr was macht?
Ach, überall.
Oh, okay.
Waren schon in Norwegen, angeln, da hast du 10 Tage gar keinen gesehen. Da fährst du natürlich komplett runter, bist aber dann auch wieder froh, wenn es in die Wühle geht.
Gib mir einen Tipp, wie ich es schaffe, besser zu handeln.
Du gehst hin.
Ich habe nur einmal in meinem Leben gehandelt. Ich habe 2 Hemden gekauft und wollte sie runterhandeln. Haben sie nicht gemacht. Das ist schon mal eine Niederlage für einen persönlich. Stattdessen habe ich eine 50 Euro teure Flasche von so einem Champagner bekommen, weißt du, mit diesem orangen Label, also sehr namhaft, sodass diese Verkäuferin von der anderen Verkäuferin richtig Ärger bekam, dass sie mir diese Flasche gegeben hat, weil sie sich hat nicht runterhandeln lassen. So, für mich eine totale Pleite, ich trinke keinen Alkohol, zwar war geschenkt, seitdem habe ich es nie wieder gemacht. Wie schaffe ich
es? Ja, also es gibt ja immer 2 dabei. Wenn du jetzt siehst, du willst was kaufen und der sitzt schon mit einem langen Gesicht da, da würde ich ja schon gar nichts kaufen, da brauchst du auch nichts zu handeln, das ist... Das sind die Selbstdarsteller. Mhm. Wenn du aber einen sympathischen Verkäufer hast, man kann ja auch als Verkäufer sagen, hör mal, tut mir wirklich leid, ich kann nicht runtergehen, weil die Marge halt so gering ist. Mhm. Aber du kommst ja ins Gespräch mit dem. So, und wenn das Gespräch ja in Ordnung ist, dann akzeptierst du das auch nicht als Niederlage. Mhm. So, aber 90% sagen, ja, ein bisschen können wir noch machen. Und wenn die das sagen, dann geht es ja erst richtig los mit dem Mangeln. Dann sagt er, ja, 3-4 Euro kann ich runtergehen. Dann sagst du sympathisch, ja, nee, also komm, jetzt streng dich mal ein bisschen an. Und durch dieses Hin- und Herspielen, und das ist das, was das Handeln ausmacht.
Ja, ich sehe schon, du bist voll der Element.
Aber wenn da einer mit so einem Gesicht da sitzt, dann würde ich auch gar nichts kaufen. Das kannst du vergessen.
Wir machen zwischendurch eine kurze Autorvervollständigung. Du bist ja Autor jetzt. Vervollständige folgende Sätze ganz kurz. Am ruhigsten bin ich, wenn?
Wenn ich am Angeln bin oder am Malen. Natürlich. Ja, dann denke ich an nichts.
Was für Motive malst du? Was ist das letzte Motiv, das du gemalt hast?
Ja, das letzte, da bin ich jetzt dran. Das heißt dann morgens vor dem ersten Kaffee, da habe ich wie so ein... Ja, so ein Giraffe, da ist also alles drin und so ein Viehzeug, was so vertrocknete Augen hat. Also halt, wie du halt vorm Aufstehen und vorm Spiegel stehst. Ich mal so Pop-Art, ich habe schon Eishörnchen gemacht. Ich habe auch unseren Lichter, also der Valdini ist ja so eine schmale Figur. Ja,
genau, die du dir selber ausgedacht
hast.
Ja,
und die habe ich als Freiheitsstatue gemalt. Da habe ich den Horst aber auch gefragt. Ich sage immer, Horst, ich muss mal ab und zu dich mal mit da reinzwiebeln, weil Udo und Otto ja auch dicke Freunde sind. Da kann es ja nicht sein, dass ich noch keinen Lichter male. Und dann habe ich diese Freiheitsstatue gemalt und als Fackel, da steht dann der Lichter als Valdini. Aber mit Spitzbart und so Blödsinnsbilder mal. Oder ich habe ein Eishörnchen, also so ein Eishörnchen da, weißt du, diese Waffel. So, da habe ich 3...
Ach, so ein Eishörnchen. Ich dachte die ganze Zeit, okay, es ist ein Tier, aber ich kenne
ja,
es nicht.
Ja, das kommt ja jetzt aber so. Aber es gibt ja so ein Ei, da habe ich dieses Eishörnchen, wo du das Eis reintust, 3 Kugeln und habe dann ein Eichhörnchen, was da rauskommt. So, gemalt. Ja. Und das Eichhörnchen heißt nicht Eichhörnchen, sondern Eishörnchen, weil es ja im Hörnchen vom Eis drin ist. So Blödsinn-Dinger mal ich.
Mein geheimes Talent, von dem kaum einer weiß, ist...
Habe ich keins. Das weiß ja jeder, was ich mache.
Du beutest deine Talente eigentlich aus.
Ja, ich sehe das ja noch meistens noch nicht mal als Talent. Ich mache es einfach und entweder geht es gut oder es geht nicht gut. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich einen Spiegel-Bestseller schreibe. Ich wollte ja kein Buch schreiben. Ja. Da bin ich ja theoretisch genötigt worden zu. Dass das so ein Erfolg wurde, das erste Buch, da hätte ja kein Mensch, mein Deutschlehrer wird sie im Grab rumdrehen. Weil meine Grammatik ja nicht die beste ist.
Aber das macht ja die KI. Einmal durch die KI jagen und tolle Grammatik, so weißt du?
KI will ich auch nicht, das gibt es nicht bei mir.
Nein, natürlich.
Das ist einfach, ja, ich überlege gar nicht. Ich mache was und dann entweder geht es gut oder es geht nicht gut.
Und letzter Satz. Was Sonja mir abgewöhnt hat, ist?
Nix.
Oh, was weg.
Nee.
Die macht gar nicht den Eindruck.
Lass mir nichts abwöhnen. Nein, ich höre zwar oft, auch wenn ich es nicht will, aber abgewöhnen kannst du mir gar nichts.
Nun bist du Spiegel-Bestseller-Autor.
Ja.
Mit dieser Macht eines Spiegel-Bestseller-Autors kommt Verantwortung. Kleine Aufgabe für dich. Ich gebe dir drei Begriffe. Kreiere einfach nur den Anfang einer Geschichte.
Alter, drei, Schwede.
Ja, mal ein bisschen gefordert.
Das ist schlimmer, wie Aufsatz schreiben.
Oder? Also die drei Wörter sind Vulkan,
ja.
Vier gewinnt. Und die Zahl 44. So.
Und da soll ich einen Krimi draus machen.
Eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, ein Krimi. Nur den Anfang. Es geht nur um die Anfangsszene.
Ja, also es laufen 44 Wandervögel, wo vier Mann ein bisschen Hirn in der Birne hatten und haben gesagt, wir müssen hier abbauen, da ist ein Vulkan.
Okay, aber vier gewinnt. Fehlt noch?
Ja, das sind die vier, die Verstand haben. Und die 44 sind die Vögel, die da... Und die vier, die ein bisschen Verstand in der Birne haben, die haben gewonnen, weil die anderen alle verbrannt sind. Dann hast du die vier gewinnt drin.
Gut. Okay, wenn es jetzt immer ein Krimi wird,
ja.
Wo ist das Krimi-Potenzial? Brauchen wir noch eine Krimi-Ebene? Brauchen wir noch ein bisschen Boshaftigkeit, Hinterlistigkeit?
Ja, also... Alter Schwede. Also, das sind, ja, 44, 4 gewinnt und Vulkan.
Ja, ist genau. Ne? Ja.
Alter Schwede.
Also, bei 4 gewinnt dachte ich witzigerweise an das Spiel, das ich nur kenne.
Ja, das kenne ich auch.
Das kenne ich auch. 4 gewinnt.
Also, es ist eine Auktion, wo 44 Mitbieter dabei sind.
Oh, große Auktion.
So. Und,
was wird denn versteigert?
Ja, jetzt pass auf.
Nicht ja, ein 4-Gewinn-Spiel, oder?
Ein Gesellschaftsspiel. Von 1720, die vier Römer, das Spiel wird versteigert. Und da ist ein so ein Krimineller, der hat Vulkanhände, die dann das Raritätenspiel getinnift hat. Und 44 Dumme warten drauf, dass das Dingen kommt. Und die vier, die halt clever waren, die haben das Ding weg. Irgend so. Ja, okay, wo soll ich einen Vulkan einbauen?
Ja.
Obwohl in der Eifel hier wird ja auch Vulkane. Ne?
Du, das ist Creative Writing. Weißt du, sich kleine Herausforderungen setzen.
Ja, ich denke ja gar nicht so. Ich brauche ja nichts. Ich überlege, was bei mir passiert ist. Und dann ist das gut. Und dann wird das zusammengestellt. Und irgendwann hat das einen Schuh, das Ding. Und meine Krimis schreibe ich, oder die Sachen, die ich mir überlege, meistens beim Autofahren. Da habe ich viel Zeit. Mhm. Dann denkst du natürlich, gerade erst recht, wenn du im Stau bist oder du hast den Irren hier am Telefon, dann hast du natürlich Zeit. Und dann überlegst du, was ist passiert. Und durch die vielen Sachen, die passiert sind, wird ja automatisch der Krimi. Dann haust du irgendwo einen Toten noch dazwischen, der gesucht wird.
So einfach.
Und dann ist das.
Wie ehrgeizig bist du?
Ich bin eigentlich wirklich richtig ehrgeizig, es sei denn, es geht um Abnehmen oder so. Also die schönen Sachen des Lebens, da bin ich gar nicht ehrgeizig.
Du bist den Jakobsweg gelaufen. Auch das ist zu sehen in der Fernsehdoku.
Ja.
War das eine Idee, die einfach vom Fernsehen kam? Oder war es ein Bedürfnis, das endlich mal erfüllt
wird? Nein, alles nichts.
Sondern?
Das ist auch so, so entstehen ja die Krimis. Pass auf. Da kamen morgens vier Leute rein, mit Rucksack, mit Knüppel da. Und einer davon, da war so ein kleiner Dicker. Und der hat auch einen auf dicke Hose gemacht, so über die Wanderer und so. Und dann habe ich so da gesessen bei mir und habe ich gesagt, hör mal, jetzt machen wir keinen hier auf dicke Hose. eure Gattung stirbt aus. Da hatte ich aber was gesagt, weil er hat mich direkt zurechtgestutzt, der kriegt jetzt irgendwo in Trier so eine Station für den Jakobsweg. Und dann sagte er, ich kriege eine Station für den Jakobsweg. Sag ich, was ist das denn? Dann hat er mir diesen Jakobsweg erklärt, dass man den inneren Frieden findet. Da sag ich, da bin ich der Falsche. Ich suche ja nicht meinen inneren Frieden. Was soll ich denn da? Und dann hat er mir erzählt, dass also von Krekel grob 2.500 Kilometer bis dieses Salaponte da oder Santiago, was weiß ich da. Ja, sag ich so, was fährt man mit dem Auto?
Der war noch am Anfang quasi. Was? Oder der hatte schon eine Strecke hinter sich?
Der ist den schon mal gelaufen.
Der war den schon mal gelaufen.
Und dann habe ich gesagt, pass auf, das nehme ich jetzt als Aufgabe, wenn du dicker... Das läuft, dann schaffe ich das auch. Und das war dann, so ist dieser Jakobsweg zustande gekommen. Dann bin ich zum Aufnahmeleiter gegangen, habe gesagt, für Folge 6, ich will den Jakobsweg laufen. Da ist der Fall stief umgefallen. Und dann ging es ja dann los. Ich habe einen Kumpel, der war früher beim SEK. Der hat mich dann lang gemacht im Café. Da habe ich nächsten Tag Muskelkater. Sag ich, du brauchst schon gar nicht mehr zu kommen.
Entschuldige mir, wie lang gemacht im Café?
Ja, der hat da so Hütchenspiele gebracht. Da musst du dann da mit den Füßen, dann später musst du auf alle Viere und dann musst du da die Lampen aushauen. Ja, halt wie so ein Personal Trainer ist.
Ja, aber im Café, das finde ich das Interessante, dass man nicht an die frische Luft geht.
Nein.
Also in Natur habt ihr genug. Nein, ihr macht es im Café.
Ja, und dann musste ich noch Squash spielen. Das kam dann von meinem, von dem Regiemann von uns, der Fritze heißt der, der sagt, komm, dann musst du mal Squash spielen. Dann haben wir Squash gespielt, wo ich natürlich gewonnen habe, muss man dabei sagen. Ja,
weil der Ball nicht an dir vorbeikam.
Ja, so ungefähr. Ja. Und so ist das dann zustande gekommen. Ja, und dann sind wir in so einem Schuhladen da. So ein Sportladen. Hey, da wollten die mir Wanderschuhe antreten. Sag ich, hast du mal die dicken Dinger da gesehen?
Aber die sind gut. Damit kann man wirklich laufen.
Ja, und da habe ich gesagt, so ein Zeug ziehe ich nicht. Dann habe ich noch nicht mal anprobiert. Ich habe gesagt, ich kaufe mal ein paar Schlappen und dann ist das gut.
Aber das war dumm.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Ich will kein festes Schuhwerk. Ich laufe immer mit Schlappen. Und selbst Jesus ist mit Schlappen durch die Wüste hier ran.
Punkt für dich. Wie viele Kilometer bist du gelaufen dann letztendlich?
Ja, gut 90 Kilometer.
Okay, immerhin.
Und ab und zu wieder zurück und wieder nach vorne. Dann sind wir ja durch die Stadt gelaufen. Dann bin ich auf den Dächern da oben rumgelaufen. Also so roundabout gut 90 Kilometer.
War es anstrengend?
Ja, auf jeden Fall.
Was war das Härteste?
Ja, da Berge hochklettern, da laufen. So Berg runter ist ja schön, aber das Hochlaufen, da schwede Prost und Sauerstoff, wenn du so einen Berg da hochgelaufen bist.
Ihr habt genug Vulkane in der Eifel. Du hättest an denen üben können und nicht im Café.
Nee, in der Eifel fahr ich mit dem Auto, da brauche ich nicht zu Fuß zu gehen. Verständlich, ich bin kein Wandervogel.
Nein. Aber es kann sein, dass du tief religiös bist und deswegen gehen möchtest.
Auch nicht. So religiös kann ich gar nicht werden, dass ich das freiwillig mache.
Ja. Ich liebe es ja auch, wenn du so sprichst, dass ich es kaum verstehe. Denn ab und zu geht es ja wirklich auf eiflerisch zu. Und ich liebe das ja.
Ja, ich kann ja keine Hochdeutsch.
Nein. Also 3, 4, 5 Begriffe zum Abschluss, ja, die wir aus der Eifel in die Welt hinaustragen.
Also Worte, die keiner versteht. Jerompon.
Was ist das?
Jerompon sind Kartoffeln.
Okay.
Oder Jerompos Salat. Kartoffelsalat. Dann ist schon ein Eiserisch.
Weiß.
Ich gehe auf den Speicher. Das ist, weil wir ja viel Französisch auch mit drin haben. Dann, ich ziehe mich am Kendel hin. Kendel ist die Dachrinne. Dann ist auch so französisch. Da kommen wir morgen früh noch hier. Also deswegen lasse ich das Eiflerische raus. Ich habe ja lange in Köln gearbeitet. Ja. Im Kölner Reit- und Fahrverein, weil ich habe ja Pferdewirt gelernt.
Richtig.
Gegenüber vom FC-Stadion, wo ich mittlerweile durch Manuel C. und Antenne Pullheim um vom wie heißt der Sprecher?
Der Stadionsprecher.
Bin ich Mitglied beim FC geworden.
Welchen Gegenstand aus dem Stadion des FC würdest du gerne bei dir in deiner Antikwerkstatt haben? um ihn zu verkaufen.
Ich war doch früher, wo ich im Reitverein gearbeitet habe, war ich ja der Willi Schäfer, da stand der Hennes vom FC. Ja. Und unser Tierarzt war auch Tierarzt vom Hennes. Und da bin ich oft als Bockvertreter, also habe ich den Bock dann in das Stadion gebracht. Daher auch meine FC-Phänomie, oder wie nennt man das? Auf jeden Fall, ja, so, weil ich ja immer den Bock dahin gebracht habe. Oder oft.
Waldi, da war
ich habe ja gesagt, mein Leben ist schon ein Krimi.
Ja, aber ohne Mord zum Glück bisher.
Ja.
Ja, schau mal in deinen Brunnen, wenn du jetzt nach Hause kommst gleich.
Nee, der ist immer sauber.
Da ist ja kein Wasser drin jetzt, oder?
Nein, im Moment nicht. Frost. Ich habe selbst auf dem Ausguck, ich habe so einen Klowagen. Ja. Da ist in jedem Becken und Handwaschbecken ist immer 1,5 Liter Frostschutz, weil wir haben ja auch 20 Grad minus. Und bevor wir die Leitung kaputt frieren, geht da immer purer Frostschutz rein. Autofrostschutz. Natürlich für alle biologisch abbaubar, hier für die Petervrögel da oder so.
80 Euro, Waldi.
So,
danke für die Begegnung hier. Das war sehr schön, das hat Spaß gebracht. Du bist stolz auf dein zweites Buch, das du geschrieben hast, Mord am Schätztag.
Und das Geilste an diesem Buch ist, da steht jetzt Spiegel-Bestseller-Autor drauf.
Wir alle, wir sind stolz
darauf. Mal, das geht ja runter wie Öl.
Wenn sie den Aufkleber haben, es ist echt
lustig. Ja, und wenn der noch Spiegel-Bestseller wird, dann könnte ja der zweite Aufkleber noch drunter.
Aber den kann man doch kaufen, den Aufkleber, oder?
Nein, den kriegst du ja zugeschickt vom Rowold Verlag.
Ach ja, aber wenn du dem Verlag 100.000 Euro überweist, kriegst du den Aufkleber,
ja, aber ich will ja nicht türken. Hör mal, ich habe sogar einen Buchsiegelpreis gewonnen. Ich wusste ja, wofür das Ding ist.
Was, ein Buchsiegelpreis?
Ja, ein Buchsiegelpreis.
Was ist das?
Ich wusste auch nicht, was das ist. Da habe ich den Lichter angerufen. Das ist so, wenn da so ein paar Juroren das Buch gut finden, kriegst du ein Buchsiegel dafür. Aha. Also du kriegst jetzt keine Urkunde, aber das Buch hat dann ein Buchsiegel gekriegt oder was weiß ich wofür. Aber den habe ich.
Ich glaube, ehrlich gesagt, man hat dich damit verarscht. Das gibt's gar nicht.
Nein, das habe ich eine E-Mail gekriegt. Google mal, ob es das gibt.
Weißt du, wie leicht ich eine E-Mail fälschen lassen kann? Ich habe noch nie was von einem Buchsiegel gehört.
Ja, das ist, weil du noch kein Buchautor warst und deswegen den nicht gekriegt hast.
Also gut, dann schreibe ich jetzt auch eins. Ja. Dann gucke ich, ob ich das auch kriege und dann werde ich mich in aller Öffentlichkeit entschuldigen.
Ja. Guck mal, ob es ein Buchsiegel
gibt. Natürlich gibt es den, aber.
Sister, ich wollte das sagen.
Der Buchsiegel. Buchsiegel.de. Ganz offiziell.
Sister.
Gratuliere.
Guck mal, ob da Waldi drin steht. Ja, Sister.
Also letzter Preisträger.
Ja, und nur für euch. Ich bin jetzt hier über eine Stunde rauchfrei. Ich durfte hier nicht rauchen. Und das habe ich nur für euch gemacht.
Aber das stimmt nicht. Du hast vorher, wir haben das Fenster aufgemacht und du hast...
Ja, aber eine Stunde am Stück. Wenn wir Podcast machen, dann machen wir immer Zigarettenpause alle 20 Minuten. Minimum. Und einen Kaffee habe ich auch keinen hier stehen gehabt. Habe ich bei uns im Podcast auch. Also ihr müsst nochmal hier dran arbeiten, an euren Arbeitsgeräten hier. Und eins muss ich jetzt aber noch raushauen. Es hat mir hier richtig Spaß gemacht. Auch ohne Kaffee und Kippe. So nämlich.
Mir hat das auch Spaß gemacht. Ich danke dir und bis die Tage wieder.
Und ich danke euch. Tschö.
Talk mit Thies.
Das war der Talk mit 80 Euro, Waldi. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Natalia Joselewitsch und ich möchte euch unseren neuen Podcast empfehlen. Er heißt Mein Mensch.
Wer weiß ohne ihn, wenn das nicht gewesen wäre, wäre mein Leben anders verlaufen.
Sie war absolut meine Motivation.
Ich würde sagen, wir waren seelenverwandt in der Phase.
Es gibt unzählige Begegnungen in unserem Leben. Manche werden zu Freundschaften, manche zu einer Liebe. Und manche vergessen wir schnell wieder. Und dann gibt es noch diese ganz besonderen Begegnungen.
Dass das für mich so das Größte und Wichtigste und Bedeutungsvollste war, was so jeden Mensch so für mich gemacht hat.
Da steht jemand am Abgrund, ist dabei, sich selbst zu verlieren oder kämpft in einer Extremsituation um sein Leben. Und wäre da nicht dieser eine Mensch gewesen, der im entscheidenden Moment das Richtige getan oder gesagt hat, wäre es ganz anders ausgegangen. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Ab dem 16. April findet ihr jeden Mittwoch eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.